Inforadio Apropos Wirtschaft. Unternehmen, Märkte und Gesellschaft.
Der Internationale Währungsfonds rechnet mit der schärfsten Weltrezession der Nachkriegszeit. Was das bedeutet, weiß eigentlich niemand so genau. Es ist wie ein Tsunami, beschreibt Michael Burda von der Humboldt-Universität die Situation. Und niemand weiß, wo der Wirbelsturm hinsteuert und welche Schäden er hinterlässt. Die Banken, die in den USA die Grundsteine der Krise legten, hat es zuerst getroffen, dann gerieten Versicherungsunternehmen ins Wanken. Jetzt ist es die Industrie, deren Produktion weltweit einbricht. Die Folge: eine rasant steigende Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit und Verarmung. Staaten, die in die Knie gehen und deren Bevölkerung nicht mehr weiß, wie es weitergeht. In Anbetracht dieses Szenarios wollen wir über die Situation in Berlin sprechen. Wie stehen wir da? Was wird uns und wie wird uns die Krise treffen? Was können wir tun und was bringt das? Inforadio ist zu Gast bei der Handwerkskammer im Bildungs- und Technologiezentrum. Als Gäste begrüße ich Thilo Sarrazin, Senator für Finanzen, Stefan Schwarz, Präsident der Handwerkskammer Berlin, und Karl Brinke vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Mein Name ist Ute Holzhey. Schön, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Berliner Konjunktur mit halber Kraft durch die Krise oder mit voller Kraft in die Verschuldung? Und wenn schon Verschuldung, wer wird von dem zusätzlichen Geld profitieren? Vielleicht machen wir kurz eine Bestandsaufnahme. Wie steht Berlin da und inwieweit ist die Krise in der Hauptstadt schon angekommen? Herr Schwarz, wie ist das bei den Handwerkern? Rückgang von Aufträgen, Probleme bei den Krediten, erste Insolvenzen. Spüren die Handwerker die Krise in Berlin schon?
Naja, das Handwerk hat ja in den letzten 10, 12 Jahren eigentlich einen kräftigen Strukturwandel durchgemacht. Das heißt, wir haben ja schon viele unserer Hausaufgaben gemacht. Wir hatten Mitte der 90er Jahre mal 250.000 Menschen, die im Handwerk gearbeitet haben. Heute sind es noch knapp 200.000. Das heißt, hier sind viele Anpassungen schon erfolgt und Hausaufgaben gemacht worden. Die Aussichten, wir führen ja jedes Jahr so eine Konjunkturumfrage durch, die sind gar nicht so negativ, wie das immer jetzt in der Öffentlichkeit dargestellt wird. Das zeigt, dass Handwerk mittlerweile auch wieder ein Stück weit Optimismus zurückerlangt hat. Man kann keine generelle Aussage machen für das Handwerk, weil es ein viel zu heterogener Wirtschaftsbereich ist. Wir haben zum Beispiel die Gesundheitshandwerke, die klagen aber nicht wegen der Wirtschafts- und Finanzkrise, sondern die klagen wegen der Gesundheitsreform. Wir haben die Bauhandwerke, die sind in den letzten Jahren natürlich auf relativ niedrigem Niveau relativ stabil geblieben. Die haben zwei relativ vernünftige Jahre hinter sich, lag auch an der Witterung. Wir hatten zwei relativ milde Winter. Und wir haben jetzt zum Beispiel das Kfz-Gewerbe, die schon von ihren Zukunftsaussichten eher pessimistisch sind. Und da schlägt natürlich das Thema Wirtschaftskrise auch durch.
Also Sie spüren das momentan in Berlin noch nicht so heftig?
Nein, wir spüren es nicht. Wir spüren es vor allem nicht beim Thema Beschäftigung. Wir haben keine Massenentlassungen in großem Stil. Wir haben auch keine Kurzarbeit, die jetzt über das übliche Maß einer Winterkurzarbeit hinausgeht. Das alles merken wir nicht. Wir haben ja insgesamt in Berlin in der Wirtschaft haben wir ja natürlich im Winter jetzt zwar einen Rückgang um 20.000 Beschäftigte, also die Arbeitslosigkeit ist um 20.000 angestiegen. Allerdings liegt sie immer noch um 13.000 Menschen unter dem Vorjahreswert. Also so negativ, wie es manchmal dargestellt ist, stellt es sich bei uns jedenfalls zurzeit noch nicht dar.
Bei der Nachrichtenlage, die man so hat, ist man ja ganz froh, wenn man das hört. Herr Brinke, mit welcher Wucht wird Ihrer Meinung nach die Krise in Berlin aufschlagen? Wir haben ja strukturelle Nachteile. Könnten die jetzt Vorteile bringen für die Stadt?
Natürlich. Die Nachteile, die wir in Berlin haben, wir haben eine relativ kleine Industrie. Wenn man eine kleine Industrie hat, hat man relativ wenig Industrie, die auf den Export ausgerichtet sind. Man hat immer so einen Bodensatz, Zeitungsverlage und Ähnliches. Die spüren natürlich die Konjunkturkrise nicht in dem Maße, wie es etwa Maschinenbauer oder wie es die Automobilindustrie trifft hier in der Krise. Solche Unternehmen haben wir vergleichsweise wenig. Und deswegen erwarte ich auch, dass diese Schwachstelle, die wir haben, sich jetzt in der Krise als ein gewisser Vorteil in Anführungsstrichen erweist, dass Berlin von dieser Krise nicht so stark getroffen wird. Die Krise trifft die Industrie, aber auch nicht die Industrie gleichermaßen. Wie gesagt, Maschinenbau, Automobilindustrie. Dann haben wir aber Bereiche in der Berliner Industrie, wo ich meine, dass die Krise da auch nicht so hart zuschlagen wird. Beispielsweise die Pharmaindustrie. Hier spielen ganz andere Faktoren eine Rolle als jetzt die weltweite Seite Nachfrage, die nachlässt. Und auf der anderen Seite, es macht sich natürlich bemerkbar, dass sich in Berlin, in der Berliner Wirtschaft, auf dem Binnenmarkt einiges bewegt, beim Handwerk, aber auch in anderen Teilen der Wirtschaft, beispielsweise bei der Kreativwirtschaft, die sich in den letzten Jahren ganz gut in Berlin entwickelt hat.
Die Krise auf dem Arbeitsmarkt, wie wird sich die Ihrer Meinung nach auswirken? Der Arbeitsmarkt hat sich ja ganz gut erholt, obwohl wir mit 14% haben wir immer noch zu viel, überhaupt keine Frage. Aber dennoch, der Arbeitsmarkt hat sich ja leicht erholt in Berlin.
Ja, der Arbeitsmarkt hat sich in Berlin leicht erholt. Wir haben jetzt immer noch ein Beschäftigungsniveau, was merklich über dem des Vorjahres liegt. Das gilt für die gesamte Wirtschaft, nicht nur für das Handwerk. Wir werden natürlich das Problem haben, dass sich die Krise auch in Berlin bemerkbar macht. Das ist überhaupt keine Frage. In minderem Maße aber beispielsweise als in Baden-Württemberg oder in Bayern. Und die Arbeitslosigkeit wird schon etwas zunehmen. Aber ich glaube nicht, dass wir sehr starke Verwerfungen haben werden, weil uns auch in Berlin die Krise in dem Maße nicht treffen wird.
Ja, da verstehe ich denn ja was nicht, Herr Sarrazin. Das können Sie mir dann ja sicher erklären. Also wir hören jetzt, die Krise wird in Berlin wahrscheinlich gar nicht so schlimm. Das ist vielleicht makaber, weil es uns auch nie so richtig gut gegangen ist. Werden wir wahrscheinlich nicht so hart getroffen sein. Dennoch wird die Verschuldung Berlins enorm ansteigen, weil wir versuchen, die Wucht der Krise, die hier aufschlägt, angeblich, abfedern wollen. Wie passt das zusammen? Also auf der einen Seite hören wir hier einen Wissenschaftler, einen Wirtschaftsvertreter, die sagen, so schlimm ist es nicht. Und dennoch steigt die Verschuldung Berlins an, wegen der Krise. Wie passt das zusammen, Herr Sarrazin?
Ja, zunächst einmal gilt, der nicht viel hat, kann auch nicht viel verlieren. Das ist jetzt der Vorteil von Berlin. Wir haben kaum noch Industrie. Das wurde bereits gesagt. Wir leben von Dienstleistungen, auch von politischen Dienstleistungen, von der Verwaltung, von den Zeitungen, der Kreativwirtschaft und so weiter. Alles Dinge, die natürlich auch mal betroffen werden, aber nicht jetzt unmittelbar, wenn meinetwegen jetzt China weniger Maschinen bestellt. Das kommt bei uns erst dann mit zeitlicher Verzögerung an, wenn nämlich die Werbeunternehmen, die bei uns auch tätig sind, dann zum Beispiel weniger Werbung machen für die Autoindustrie. Das sind Dinge, die sich auspendeln. Am Ende ist es aber so, dass alle mitleiden. Der eine eher, der andere später. Wenn jetzt meinetwegen insgesamt in Deutschland, was keiner weiß, die Wirtschaft in diesem Jahr 3% schrumpft, diese Zahlen gibt es ja mittlerweile, dann gehe ich davon aus, dass wir dieses Jahr ein bisschen weniger als die anderen schrumpfen, vielleicht 1,5%, 2%, aber auch dann uns dann später als die anderen erholen, weil es kommt dann auch dann wieder zuerst aus der Industrie und geht irgendwann dann erst zu uns. Das zum einen. Der Haushalt in Berlin, das habe ich ja immer schon gesagt und das ist aber auch nicht einfach zu erklären, hängt ja da letztlich ja nicht von unserer Wirtschaft ab, sondern von den bundesweiten Steuereinnahmen ab. Unser System ist ja so aufgestellt, dass alle Länder, ob arm, ob reich, am Ende etwa 97% davon dem bekommen pro Kopf der Einwohner, was andere auch haben, wir noch ein bisschen mehr als Stadtstaat. Das heißt, wenn jetzt andere weniger einnehmen, wird uns das abgezogen beim Länderfinanzausgleich, sodass wir davon ausgehen, dass unsere Einnahmen, unsere Steuereinnahmen, die im Jahr etwa 14 Milliarden Euro sind, dieses Jahr 600 bis 700 Millionen niedriger ausfallen werden. Schon mal aus diesem Grunde. Es kommt dazu, dass der Bund jetzt im Rahmen des der Konjunkturprogramms auch verbesserte Abschreibungsregelungen beschlossen hat. Auch Ausfälle, die wir haben. Es gibt eine leichte Einkommensteuersenkung. Es gibt Nachzahlungen, Pendlerpauschale und Ähnliches, sodass wir schon davon ausgehen, die Zahlen sind allerdings jetzt auch schwankend, dass wir in der Summe schon in diesem Jahr wesentliche Einnahmen verlieren werden.
Wie ist das mit den Konjunkturpaketen? Konjunkturpaket 1 und 2.
Ja, das kommt alles zusammen einnahmeseitig. Dazu kommt, dass wir uns natürlich beteiligen an den Mehrausgaben beim Bund. Der Bund hat ja, das ist auch sehr gut, ein sehr großes Investitionsprogramm aufgelegt. Da müssen wir aber unseren Anteil leisten von 25%. Das geht obendrauf. Das heißt, wir haben hier auch Mehrausgaben. Wir haben die Ausgaben vom Bund und tun dort nochmal 140 Millionen etwa drauf. So, in der Summe heißt das, dass wir in diesem Jahr statt wie geplant einen leichten Überschuss zu machen, etwa 1 Milliarde Neuverschuldung haben werden. Und wenn die Konjunktur nicht wieder kommt, wir gehen im Augenblick noch davon aus, dass sie sich dann auch wieder in der zweiten Jahreshälfte erholt, das sind zumindest die Annahmen für unseren Nachtragshaushalt, dann wird das auch mehr werden.
Ist das bedrohlich für Berlin? Geraten wir da in eine Schuldenspirale?
Wissen Sie, dass also bedrohlich in dem Sinne, dass wir morgen untergehen, nicht. In dem Sinne, dass sich für irgendeinen etwas ändert, auch nicht. Das eigentlich, ich sag mal, Bedrohliche an den Schulden ist, dass sie keiner merkt. Kurzfristig ist es völlig egal, ob das Land Berlin 60, 70 oder 80 Milliarden Euro Schulden hat. Mittelfristig aber nicht, weil das, was wir an, ich sag mal, Zinsen zahlen, uns, ich sag mal, langfristig den Atem raubt. Deshalb war es ja richtig, dass wir in den letzten Jahren von also 5 Milliarden Euro Neuverschuldung noch im Jahr 2001 jetzt auf einen deutlichen, also Überschuss gekommen sind und keine neuen Schulden mehr machen. Deshalb haben wir jetzt nur in Anführungszeichen 1 Milliarde Euro neue Schulden statt wie in den Jahren der 2001, der 2002 pro Jahr der 5 Milliarden neue Schulden. Auch 1 Milliarde Euro sind zu viel, völlig klar. Und wenn die also Konjunktur wieder kommt, müssen wir wieder Überschüsse haben und müssen auch wieder Schulden abbauen.
Okay, wollen wir mal auf das Konjunkturpaket kommen, 1 und 2. Vielleicht mal ein paar Zahlen. Wir bekommen vom Bund rund 500 Millionen und legen dann nochmal 25%, 160 Millionen ungefähr.
Wir haben zusammen 630 Millionen, die wir ausgeben können aus dem Konjunkturpaket.
Meinen Sie, dass das genug ist, um hier in Berlin?
Wissen Sie, das ist keine, ich sage als Finanzer, es ist nie genug, immer heben damit. Irgendwie bekommen wir es schon raus, wenn es reinkommt. Oder ja, also von daher muss ich immer unbescheiden sagen, es reicht nicht. Andererseits müssen wir auch natürlich irgendwo die Kirche im Dorf lassen. Auch das Bundesgeld ist Geld, was wir alle zahlen als Steuerzahler. Das ist auch unser Geld. Und am Ende zahlt der Bürger für alles. Er zahlt auch für die Schulden, weil die Zinsen werden auch gezahlt aus Schulden. Und da muss man sich überlegen, wenn der Staat investiert, investiert er vor allen Dingen in den Bau. Weil 80% aller Investitionen beim Staat sind Bauinvestitionen. Man kann auch mal beim Krankenhaus mal was anschaffen, eine neue Maschine, ein Röntgengerät, sonst etwas. Es sind meist aber also Bauinvestitionen. Und da muss man natürlich sehen, wir haben ja gehört, es geht der Bauhandwerk jetzt auch gar nicht so schlecht. Der Bauumsatz in Berlin war, glaube ich, im letzten Jahr 3 Milliarden Euro, 2,5 bis 3 Milliarden Euro. Wenn wir jetzt praktisch jetzt also das zusätzliche Mittel haben, die wir verbauen, bedeutet dies ja auch einen Nachfrageschub von also 10 bis 15% bezogen auf den also Bauumsatz im
letzten
Jahr. Aber
die Handwerker hoffen natürlich auch.
Ja, das ist dann, aber wir müssen natürlich darauf achten, es geht ja um öffentliches Geld, dass nicht die also Handwerker sagen, wunderbar, meine Aufträge reichen schon bis September oder Oktober und wenn die jetzt das Geld unbedingt ausgeben wollen, werde ich mal um 20% höher bieten, als ich sonst biete und dann habe ich auch irgendwo ein Geschäft gemacht. Das ist ja nicht der Sinn der Sache. Das heißt, man muss sowas auch so machen, dass es von der also Wirtschaft irgendwie auch dann also bewältigt werden kann. Und das Programm, was wir jetzt haben vom Bund, also bundesweit 15 Milliarden, ist schon an der Obergrenze dessen, was man dann auch in 2 Jahren dann vernünftig bewältigen kann. Mehr würde in die Preise gehen und mehr könnte auch von den, also der Planungskapazitäten der Verwaltung, der Architekten und so weiter überhaupt gar nicht bewältigt werden.
Ja, da ist aber Herr Schwarz ganz anderer Ansicht. Er sagt, Berlin müsste eigentlich viel mehr zugeben. 500 Millionen, das reicht nicht. Sie sagen, da muss noch anständig was draufgegeben werden, damit Berlin zum Beispiel den Anschluss an Hamburg schafft.
Also ich freue mich natürlich einerseits, dass wir einen Finanzsenator haben, der das auch jetzt nicht nur euphorisch sieht, sondern auch kritisch sieht und jetzt auch nicht bereit ist, sozusagen das Füllhorn über einzelne Industrien oder einzelne Sektoren auszuschütten. Es macht keinen Sinn, jetzt sozusagen sinnlos Geld in die Hand zu nehmen und sinnlos jetzt einfach nur auszugeben, um einzelnen Wirtschaftszweigen zu helfen. Das will keiner, das wollen wir auch nicht, sondern wir stellen fest, dass es in Berlin aufgrund der besonderen Haushaltssituation in den vergangenen Jahren natürlich ein erheblicher Investitionsstau aufgelaufen ist. Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung beziffert den allein für die senatseigenen Immobilien auf 1,6 Milliarden Euro. Dazu kommen aber auch noch sozusagen Sanierungsstaus in Straßeninvestitionen und so weiter. Also man kann sicherlich sagen, dass der irgendwo zwischen 2 oder 3 Milliarden Euro liegt, dieser Investitionsstau. Das sind alles Investitionen, die sinnvoll sind. Das sind ja keine Investitionen, die jetzt purer Luxus wären, sondern das sind Investitionen, von denen dann auch übrigens spätere Generationen, die das ja sozusagen die Schuldenaufnahme dann auch mal bezahlen müssen, wovon die auch profitieren werden. Wirtschaft folgt Infrastruktur. Das heißt, wenn wir hier für Infrastruktur etwas unternehmen, dann wird auch Berlin als Wirtschaftsstandort davon profitieren. Im Übrigen sind ja die Schwerpunkte des Investitionsprogramms, also Bildung, Forschung und Infrastruktur mit einem Schwerpunkt auf energetische Gebäudesanierung, das sind ja alles sinnvolle Zukunftsthemen. Also insofern habe ich keine große Sorge, dass das Geld verschleudert wird.
Aber Sie sagen 500 Millionen mehr. Warum?
Aufgrund des immensen Investitionsstaus. Schauen Sie, wenn Sie, jeder Privateigentümer in einer Immobilie wird sein Haus, wird seine Immobilie nicht verlottern lassen, weil er genau weiß, dass er später, 15, 20 Jahre später, einen viel höheren Preis wird bezahlen müssen, als wenn er sozusagen pfleglich damit umgeht und dieses Gebäude, diese Immobilie nachhaltig, regelmäßig instand hält. Das ist in Berlin in vielen Bereichen aufgrund der Haushaltssituation ausgeblieben. Jetzt haben wir die Chance, hier richtig Gas zu geben und die Infrastruktur in Berlin mit einem großen Schritt wieder nach vorne zu bringen. Zum Thema Preis noch, zum Thema Preissteigerung. Das ist natürlich in der Tat so, dass wenn die Nachfrage bei einem begrenzten Angebot deutlich steigt, dann wird sich das auf die Preise niederschlagen. Da habe ich allerdings keine große Sorge, Herr Sarrazin, wenn das passiert, können Sie sich vorstellen.
Ja klar, ich glaube, das hat auch
volkswirtschaftlich schon einen hohen Nutzen, weil wenn Sie sich anschauen, wie gerade die Betriebe im Bau- und Ausbaugewerken, wie die heute dastehen, die haben keine starke Eigenkapitalbasis, die liegen irgendwo bei 10% oder so, das ist alles nicht gesund. Das heißt, damit hätten die Betriebe, die sich auf einem extrem niedrigen Preisniveau momentan befinden, mal die Chance sozusagen wieder ein Stück gesünder zu werden. Und das ist, glaube ich, auch
für die Stadt. Ja, aber der Staat ist ja nun nicht dazu da, mit seinem Konjunkturprogramm die Eigenkapitaldecke von Handwerksbetrieben zu stärken.
Nein, das ist auch nicht das Ziel.
Der Herr Schwarz sagt, er nimmt also das steigende Preise billigend in Kauf. Das würde ich auch aus seiner Sicht so sehen. Aber ja. Ich habe halt eine andere Sicht.
Ja. Ja, was Herr Schwarz was er meint, ist ja, es gab einen riesen Investitionsstau und mit den Mitteln, die man vom Bund jetzt bekommt, könnte man jetzt endlich diesen Investitionsstau beseitigen. Sind Sie auch der Meinung?
Man kann da einiges beseitigen. Das Problem, was ich jetzt bloß sehe, ist ein anderes. Ich glaube nämlich nicht, dass diese Mittel in dem Maße überhaupt ausgegeben werden können. Wenn ich mir das genau ansehe, dann kann man ja feststellen, dass im Grunde genommen das Land Berlin seine Investitionen in diesem und im nächsten Jahr verdoppeln müsste. Und dann hat man noch das Problem, dass diese zusätzlichen Mittel ja auf bestimmte Bereiche konzentriert werden sollen. Auf den Bereich Bildung und Forschung, daneben auch etwas Infrastruktur, energetische Sanierung. Das sind sehr spezielle Bereiche. Und ich bin mir ziemlich unsicher, ob es überhaupt gelingt, diese Mittel in dem Maße auszugeben. Wir hatten ja schon in den vergangenen Jahren immer das Problem, dass die Haushaltsansätze, was die Investitionen anbelangt, die eine Sache sind, aber dass, wenn es tatsächlich an Investitionen ausgegeben wurde, was anderes war. Die Mittel, die in dem Haushalt eingestellt wurden für Investitionen, wurden ja in den vergangenen Jahren überhaupt nicht in dem Maße ausgegeben. Was unterschiedliche Gründe hat. Ein Grund ist ganz sicherlich, dass eben auch in den zuständigen Behörden, auch in den Bezirksämtern, die Kapazitäten fehlten, diese Mittel zu verplanen. Und dieses Problem werden wir demnächst wieder haben. Natürlich habe ich auch die Befürchtungen, dass wenn wir jetzt in dem Maße zusätzlich seitens des Landes investieren, dass das in erheblichem Maße in die Preise gehen können, weil ja nicht der gesamte Bereich des Handwerks das von Nutzen ziehen wird, sondern auch hier im Handwerk nur sehr spezielle Bereiche. Und was sich dann für mich wiederum als Frage stellt, ist, inwieweit werden denn die Betriebe überhaupt in der Lage sein oder bereit sein, ihre Kapazitäten aufzustocken? Gibt es in bestimmten Bereichen in Berlin die nötigen Fachkräfte auf dem Arbeitsmarkt ohne große Probleme oder ist das nicht der Fall?
Darf ich vielleicht direkt dazu?
Ja, dann Herr Sarrazin.
Also wir haben natürlich dadurch, dass wir gerade in den Bauhandwerken, also wir reden heute über eine Beschäftigtenzahl bei den Bauhandwerken von knapp 10.000 Mitarbeitern. Handwerk, jetzt nicht Industrie, sondern nur Handwerk. Wir hatten Mitte der 90er Jahre hatten wir 50.000 Arbeitnehmer. Wir haben bestimmte Ausbaugewerke, da haben wir eine exorbitant hohe Arbeitslosigkeit, bis an die 70%, zum Beispiel bei Malern. Also das zeigt, dass da so eine gewisse Reserve auf dem Arbeitsmarkt da ist, um sozusagen das auch abzuarbeiten. Dann allerdings zu vernünftigen Preisen. Also es wird natürlich nicht funktionieren, wenn man sich dann sozusagen aus anderen strukturschwachen Regionen dann die Ausbaugewerke holt. Das wird übrigens auch deshalb schon nicht funktionieren, weil die ja auch von dem Konjunkturpaket profitieren. Also hier haben wir wirklich mal die Chance, dass die Mittel, die ausgegeben werden, auch hier auf dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Wir müssen nur schnell sein. Das halte ich für ganz, ganz entscheidend. Und da habe ich auch eine ähnliche Sorge wie Sie, Herr Brinke, dass die Verwaltung da nicht schnell genug hinterherkommt, die Mittel auch auszugeben.
Ja, Herr Sarrazin, da sitzen nun die beiden, haben Angst, dass das Geld nicht schnell genug fließt. Ich meine, eins ist ja, dieses Geld ist gegeben worden, damit man die Krise abfedert. Und deshalb muss das Geld natürlich auch schnell quasi also, da ankommen, wo es hin soll. Wie können Sie das gewährleisten?
Diese Angst habe ich auch zunächst einmal. Die muss man auch einfach jetzt mal ins Auge schauen. Und darum haben wir das ja auch jetzt anders aufgebaut. Wir haben bei mir im Hause einen der zentralen Ausschuss, der alle Maßnahmen steuert, ganz egal, ob sie gemacht werden von der Stadtentwicklungsverwaltung, von der Bildungsverwaltung, von der Gesundheitsverwaltung, von den Bezirken und so weiter. Das fließt alles bei uns zusammen. Und da ist jetzt erstmal in der Phase 1 müssen alle Maßnahmen vorliegen, mindestens als ich sage mal Grobschätzungen. Und da muss man Maßnahmen auswählen, die auch in der Tat bis Ende, also 2010, im Wesentlichen verbaut werden könnten, denn es muss ja bis Ende, also 2011, abgerechnet sein. Das heißt, im Prinzip können, da so eine übliche Maßnahme mit 1,5 Millionen, 2 bis 3 Millionen doch üblicherweise ein Jahr dauert im Ablauf, also nehmen wir das so, dass die Aufträge für alle Maßnahmen oder für 80% im Prinzip bis Ende diesen Jahres vergeben sein müssen, dann werden die also Baubeginne erfolgen bis also September 2010 und die letzten, ich sag mal, Fertigstellungen bis Herbst 2011. Und dann kann man auch bis Ende 2011 abrechnen, wenn man sich beeilt. Das ist die Zielstellung. Und alle die Maßnahmen, die diesen Maßstäben, ich sag mal, nicht genügen, fliegen raus. Und wir nehmen andere. Wir werden also mehr Maßnahmen haben, als wir überhaupt bedienen können. Das übliche Verfahren ist, dass die also Verwaltung tiefe Maßnahmen vorbereitet, bis hin zur Vergabe einzelner Gewerke. Und dies heißt, dass praktisch pro also Mitarbeiter in den also Bezirken 160.000 bis also 300.000 als Bauumsatz erfolgt. Kann man sich also relativ einfach jetzt ausrechnen, 600 Millionen zusätzlich. Das sind pro Jahr 300 Millionen. Da können wir jetzt natürlich jetzt nicht also zusätzliche 1.000 Mitarbeiter einstellen. Das wäre völlig unsinnig. Das heißt, wir müssen hier anders rangehen. Bei der BIM, die Gebäude hat, der also Hauptverwaltung, sind wir ja bereits wesentlich weiter. Da wird pro Mitarbeiter in der also Bauabteilung werden pro Jahr 3 bis 4 Millionen verbaut. Weil die intelligenter wären, sondern die sind anders aufgestellt. Es wird mehr auf, ich sage mal, Architekten zurückgegriffen und man konzentriert sich mehr auf die zentralen Planungsaufgaben, auf die Vergabe und auf die also Bauaufsicht statt auf das Einzelne. Muss das aber auch natürlich intelligent machen. Und wir werden das nur jetzt schaffen, indem wir die Möglichkeiten der beratender Ingenieure, privater Architekturbüros jetzt auch wirklich hier sehr also dezidiert einschalten. Denn wir müssen praktisch uns natürlich als Verwaltung darüber jetzt immer der Rechenschaft ablegen, was nun irgendwo geschehen soll an einem Universitätsgebäude, an einer also Schule und so weiter. Wenn wir das aber wissen, da muss der Rest im Prinzip auch in der Planung von also Privaten gemacht werden. Und das jetzt intelligent aufzustellen, weil die meisten öffentlichen Mitarbeiter daran so nicht gewöhnt sind. Also das ist jetzt auch eine gewisse der Management-Herausforderung. Ich persönlich sage immer, wir in Berlin sind ja ganz nah für die ganzen Bundesmedien, für die ganze Bundespresse. Wir haben hier ein ungeheuer der hohester Blamagepotenzial, auch als Stadt und Land Berlin, weil man kann ja praktisch vom Kanzleramt aus mit dem also Fernglas die Mehrzahl unserer Projekte fast schon besichtigen und deren Fortschritt. Und deshalb werden wir das auch schaffen.
Also vielleicht nochmal, wann werden die ersten Aufträge erteilt?
Die ersten Aufträge werden erteilt werden etwa im Mai. April, Mai.
Das ist ein Wort.
Also ich glaube, der Erfolg dieses Konjunkturprogramms hängt ja dann davon ab, ob man Dinge macht, die im Wesentlichen zwei Kriterien erfüllen. Sie müssen langfristig, nachhaltig sinnvoll sein und sie müssen schnell wirksam werden.
Genau.
Und darüber die Entscheidung zu treffen. Das ist, glaube ich, die eine Sache. Und die andere Sache ist, die Sache dann durch gutes Management sozusagen schnell auf die Straße zu bringen.
Exakt.
Also Herr Brinke, Sie kennen Berlin und die Berliner Wirtschaft und die Verwaltung schon seit Jahrzehnten. Was sagen Sie denn dazu? Also so als Neutraler jetzt. Meinen Sie, dass wir es hinkriegen, im Mai die ersten Aufträge?
Man wird das natürlich beobachten müssen. Und ich gehe mal davon aus, dass die Presse das auch sehr kritisch beobachten wird. Und es wird natürlich so sein, dass viele weitere auf Berlin schauen. Berlin ist in dieser Situation auch relativ einzigartig, weil wir eben in der Situation sind, dass bei uns das Niveau öffentlicher Investitionen weit unter dem anderer Bundesländer liegt. Und das macht es natürlich in so einer Situation schwer, von einem niedrigen Niveau eben so ein Konjunkturprogramm bewältigen zu können. Aber ich hoffe mal, dass eben über einfache Auftragsvergabe, darüber, dass das zentral geguckt wird, welche Maßnahmen werden denn ergriffen, sind die überhaupt sinnvoll, dass da einiges bewegt werden kann. Und es ist ja auch ganz wichtig zu sagen, wir brauchen das Geld für beispielsweise Bildung oder für Forschung in diese Einrichtungen investieren zu können. Weil wenn ich nur ein Konjunkturprogramm nehme, die Konjunktur kann ich auch anschieben, indem ich nur Pyramiden baue und die vielleicht später irgendwie als Tourismusmagnet bewerbe. Aber zentral ist natürlich, jetzt beides miteinander zu verbinden, eben in Schwachstellen zu investieren, die auch für die Zukunft wichtig sind. Und das ist eben der Bildungssektor, der Forschungsbereich. Und darüber hinaus was Sinnvolles zu tun, beispielsweise was energetische Sanierung anbelangt.
Was bringt uns das Konjunkturpaket in Berlin und was bringt es hier dem Arbeitsmarkt, Herr Brinke, wenn wir jetzt mal abwägen? Auf der einen Seite geben wir also Millionen für dringende Sanierungen aus, das ist überhaupt keine Frage. Also jede Mutter, die Kinder hat, die zur Schule gehen, wissen, da muss unbedingt was gemacht werden. Keine Frage, da muss was getan werden. Aber wenn wir auf der anderen Seite sehen, dass wir doch wieder eine relativ hohe Verschuldung kriegen, alleine 1 Milliarde mehr in diesem Jahr, steht das im Verhältnis zueinander?
Das Konjunkturprogramm ist ja eher dazu gedacht, die Konjunktur anzuschieben und damit dann auch wieder die Steuereinnahmen reichlicher sprudeln. Ich bin in Teilen dessen, was jetzt an Konjunkturprogrammen aufgelegt worden ist, relativ skeptisch. Das betrifft jetzt nicht die öffentlichen Investitionen, sondern da bin ich sehr dafür, dass wir in Deutschland und das in Deutschland insgesamt, das gilt nicht nur für Berlin, dazu kommen, dass das Niveau der öffentlichen Investitionen wieder angeschoben wird. Insbesondere gilt das für die alten Bundesländer. Man muss sehen, wir geben an öffentlichen Investitionen in Deutschland etwa pro Jahr 1,2% des Bruttoinlandsproduktes aus. Anfang der 70er Jahre waren das dreimal so viel. Wir sind fast auf einem historischen Tiefstand und man sieht es ja auch, dass notwendige Investitionen, Ersatzinvestitionen, Sanierungsinvestitionen in die Infrastruktur unterbleiben. Das ist ein Zustand, der irgendwie geändert werden muss. Da muss man sich natürlich überlegen, das darf nicht dazu führen, dass wiederum die Staatsverschuldung nach oben getrieben wird, sondern muss sich eine intelligente Finanzierung suchen. Und da kann man natürlich sehen, wo ist denn an welchen Stellen Geld zu holen. Wir reden in Deutschland immer sonntags meistens über Subventionsabbau, aber so richtig vorangetrieben worden ist, der in den letzten Jahrzehnten ja nicht. Einiges ist geschehen, aber bei vielen kann man noch immer doch erhebliche Zweifel haben. Wobei man natürlich sagen muss, es ist nicht nur eine Entscheidung für Deutschland allein, sondern wenn wir über Subventionsabbau reden, müssen wir auch sehr stark nach Brüssel sehen. Das ist die eine Sache. Was andere Teile des Konjunkturprogramms angeht, die Aufstockung des Kindergeldes beziehungsweise die einmalige Zahlung für das Kindergeld und eine Absenkung der Steuern, ein bisschen Steuerreform, es zielt ja alles darauf, den Konsum anzuregen. Und hier bin ich skeptisch, ob das wirken wird. Erstens, der private Verbrauch ist derzeit in Deutschland nicht das Problem. Und zweitens muss man sehen, dass in einer offenen Wirtschaft auch vieles dessen, was vielleicht mehr ausgegeben wird, in den Import fließt. Weil dann wird sich eben ein Fernseher angeschafft, der aus Indien, China hergestellt wird. Und bei diesen Konsumprogrammen beziehungsweise den Programmen, die dafür sorgen sollen, dass die Einkommen der Bevölkerung steigt, hat man immer das Problem des Mitnahmeeffekts, dass ein Teil dessen, was die Leute mehr haben, in die Ersparnisse geht.
Mhm. Herr Sarrazin, glauben Sie, dass dieses Konjunkturprogramm hier in Berlin wirkt? Und vielleicht noch eine persönliche Frage. Ich könnte mir vorstellen, wenn man so Finanzsenator ist, ist man ja nicht gerade der Liebling im Senat. Und dann kämpft man und schafft es 2 Jahre lang, dass man einen Überschuss erwirtschaftet. Und dann auf einmal kommt eine Krise und dann ist alles wieder piff-paff aus.
Ja gut, ich bin gelernter Volkswirt und als solcher weiß ich, der Konjunktur ist immer dann abwesend, wenn es also 2 Jahre gut geht, dann glaubt alle Welt, es gibt keinen Zyklus mehr, dann erscheinen die ersten Aufsätze darüber und dann kommt der nächste Einbruch, sind sie alle wieder überrascht. Es ist immer ein Wechsel von Boom und Bust und das wird auch so bleiben. Mal ist es kürzer, mal ist es länger, deshalb weiß man, also gute Zeiten dauern nicht ewig, schlechte aber auch nicht. Und deshalb, wenn man vernünftig ist, legt man sich in Guten was zurück und hat man was in Schlechten. Und das ist auch genau das für den öffentlichen Haushalt. Öffentliche Haushalte müssen in guten Zeiten Überschüsse machen, damit sie in Krisenzeiten auch mal Schulden machen können. Und das muss sich dann auf der Zeitachse beides ausgleichen. Und das muss das Ziel sein, das haben wir nur bisher nicht vernünftig geschafft in den letzten Jahrzehnten. Zum anderen muss man wissen, so ein Programm ist gut. Es ist erstens gut, weil es was bewirkt. Es ist zweitens gut, weil alle, die sonst händeringend jetzt auch was zu tun haben und etwas zu reden haben und zu schreiben haben. Man muss nur auch wissen, so wahnsinnig wirken tut es nicht. Denn das ist völlig klar. Insgesamt für Deutschland 3% Wachstumsrückgang heißt ja einen Nachfrageausfall von etwa 75 Milliarden Euro. Das ist nämlich das, was, wenn jetzt der Export fällt um 20%, ist auch etwa dieser Betrag. Und was wir jetzt unmittelbar Nachfrage wirksam tun in den 50 Milliarden, das sind ja bloß 15 Milliarden Euro Investitionen. Das heißt, es kann bestenfalls einen der halben Punkt Wachstumsrückgang abdämpfen oder so. Mehr kann es nicht sein, das ist aber auch schon was. Bei dem übrigen Geld kann man nur beten, soweit man gläubig ist, weil man nicht weiß, was der Bürger mit zusätzlichem Kindergeld, mit weniger Steuern oder mit anderem macht. Wenn er es spart, ist das Geld erstmal weg, ist bei der Sparkasse Berlin oder es geht ins Ausland und ist in Südchina für einen neuen Fernseher. Das weiß keiner, da freuen sich die Chinesen. Aber jetzt unmittelbar zu sagen, dass das für uns wirkt, das kann man nicht sagen. Und deshalb glaube ich, tun wir alle gut daran, auch zu wissen, dass man solch eine Krise ein Stück weit aussetzen muss. Ja, auch einfach bekennen muss, dass man nicht gegen alles als Staat technokratisch etwas tun kann.
Sagen Sie, beten in der Bundesbank, gilt das eigentlich auch?
Das hängt davon ab, vom eigenen Glaubensbekenntnis. Ich glaube, beten hat selten geholfen und noch nie geschadet.
Hm. Ja. Manchmal glaube ich ja, dass Sie einfach sagen, jetzt habe ich genug gespart, jetzt gehe ich. Gehen Sie denn jetzt?
Das ist doch eine ganz andere Frage, hat doch hiermit gar nichts zu tun.
Naja, wenn man so einen Erfolg gehabt hat, dann könnte man ja sagen, so, jetzt gehe ich, wenn der Erfolg am größten ist und mache in der Bundesbank noch ein bisschen
Wohnen unter anderem. Man könnte ja auch sagen, man hat jetzt eine, Krise und man hält durch bis zum nächsten Boom. An sich wollte ich ja bleiben, bis die Schulden weg sind, aber ich bin 63, das wird 100 Jahre dauern, trotz aller steigenden Lebenserwartung. Wäre das sowieso zu lang gewesen, ja?
Das war einfach nur mal eine Frage, wo Herr Sarrazin demnächst betet. Kommen wir nochmal auf das Konjunkturprogramm. Wir haben hier ziemlich viel Skepsis gehört. Herr Sarrazin sagt, besonders viel wirken wird es nicht. Wie sehen Sie das?
Ich sehe das anders. Ich glaube, dass die Bundesregierung hier ein sehr wichtiges Zeichen gesetzt hat in einer Situation, wo wir in einer großen Vertrauenskrise uns befinden, wo keiner genau weiß, wie die Zukunft aussieht, wo sehr viel Verunsicherung da ist, dass die Bundesregierung jetzt an ein paar Stellschrauben wichtige Zeichen setzt, damit die Menschen wieder Vertrauen in die Zukunft haben, halte ich psychologisch für ausgesprochen wichtig. Und Wirtschaft ist nun mal zu mindestens 50% Psychologie. Insofern, man kann sicherlich jeden Teilaspekt und jeden Einzelaspekt des Programms überprüfen und, ich sage jetzt mal böswillig, auch zerreden. Ich glaube, das wäre falsch. Wir sind in einer Situation, wo wir nicht nur im Finanzbereich, sondern insgesamt in der Wirtschaft wieder mehr Vertrauen in die Zukunft haben sollten. Und ich spüre das, dass auch bei den Handwerksunternehmen, und deshalb ist meine Zukunftsaussichten sind auch nicht pessimistisch, weil ich glaube, dass dieses Konjunkturpaket die Stimmung aufhellen lässt, und dann ist auch meine Hoffnung, dass da so ein Stück weit Eigendynamik entsteht. Wenn wir uns jetzt alle sozusagen in Grund und Boden reden und sagen, egal was die Regierung macht, alles ist falsch, dann haben wir so eine selbsterfüllende Prophezeiung, und ich glaube, das wäre genau das falsche Signal momentan. Also ich glaube, das, was die Bundesregierung hier gemacht hat, übrigens kein Aktionismus, nicht wie in anderen europäischen Ländern, Frankreich und so weiter, sondern sich die Sache erstmal in Ruhe angeguckt haben, analysiert haben und dann an ein paar wesentlichen Stellschrauben Akzente gesetzt hat. Und mehr kann man nicht als Akzente setzen. Das ist richtig. Das ist bei dem Thema Investition, das ist beim Thema Steuern. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Botschaft, gerade so an die mittleren Einkommen, die in den vergangenen Jahren auch durch die kalte Progression überproportional belastet worden sind und ein Zeichen gesetzt haben, auch bei den Sozialabgaben. Das sind wichtige Botschaften, die, glaube ich, ankommen und die auch ihre psychologische Wirkung entfalten werden.
Ja, ich glaube, dass wir das Konjunkturpaket ganz gut diskutiert haben. Wir sehen, die Handwerker sind optimistisch. Herr Sarrat sagt, prima, dass wir endlich mal Geld haben, das wir ausgeben können. Und viel wirken wird es dann nicht. Genauso skeptisch ist dann auch Herr Brehnke. Ich bedanke mich bei meinen Gästen hier auf dem Podium. Das waren Thilo Sarrazin, Senator für Finanzen, Stefan Schwarz, Präsident der Handwerkskammer Berlin, Karl Brehnke vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Mein Name ist Ute Holzhey. Danke für Ihr Interesse und tschüss. Applaus